Ich möchte heute mit einem Interview beginnen. Reinhard Theder, kommst du mal bitte nach vorn? Ah, du hast einen langen Weg. Tu jetzt nicht so, ich habe dir ja schon vorneweg gesagt, dass ich das mit dir vorhabe.
Aber was hast du mir nicht gesagt?
Was? Also, Reinhard, du gehörst zum ältesten in der Gemeinde existierenden Hauskreis oder gehörtest.
Gehöre noch.
Gehörst noch.
Wir leben ihn, lassen ihn demnächst wieder aufleben. Es ist ein, wie soll ich sagen, Bibelhauskreis von Anfang an gewesen.
Okay, du brauchst jetzt noch nicht so viel zu erzählen.
Nein, nein.
Ich frage dich. Und zwar, wie kam es dazu, dass du in diesen Hauskreis gegangen bist?
Das ist wieder so eine der Fügungen, völlig unbeabsichtigt. Ich wollte Günter Stier, wir waren damals beide aktiv in der Gemeinde, wollte etwas fragen und ihm etwas geben. Und treffe bei ihm zu Hause auf einen großen Kreis versammelter Menschen.
Und da hat er gleich gesagt, und so, ich bleibe hier.
Nee, und ich sage, Moment, störe ich gerade? Nee, sagt er. In dem Moment schaltete Günter ganz schnell. Ich glaube, es ist Gottes Wille. Komm herein. Wir haben gerade heute unser erstes Treffen eines Bibelhauskreises. Aha. Und ich glaube, da hat uns Gott dich geschickt.
Okay, danke schön. Wie oft habt ihr euch eigentlich getroffen?
Wir haben uns zuerst die ersten Jahre zweimal im Monat, jeden zweiten Dienstag, 2 Stunden lang.
Jetzt auf Ehre und Gewissen, hast du dich verpflichtet, dorthin zu gehen oder bist du dort gerne gewesen?
Ich bin diese Jahre seit 1995 gerne dort gewesen. Weil wir eigentlich immer schon fieberten auf die Fortsetzung dessen, was wir das letzte Mal begonnen hatten. Wir hatten immer ein Thema, ein Buch oder etwas, was wir durchgingen. Und da ergaben sich Fragen daraus, die wir leider immer abbrechen mussten, in den unmöglichsten Momenten. Weil die Zeit um war und einige dann auch zur Arbeit mussten und weg mussten.
Irgendwie kommt mir das bekannt vor, die Medien machen das auch irgendwie.
Das war nicht geplant.
Erzähl mal kurz was über die Leute, die da immer zusammengekommen sind.
Das war ein Kreis, Ausgangspunkt war damals unsere Christine Recker, die Fragen hatte in der Sabbatschule, in der Bibelschule. Da kann man immer nicht so richtig über alles sprechen, man hat keine Zeit. Und das war der Anlass, dass Günter Stier gesagt hat, lass uns doch mal einen Kreis finden, wo man mal Zeit hat, darüber zu sprechen. Und dann kam der ein und andere Gedanke, ich war auch überrascht, als ich dorthin kam, da waren 5, 6 Menschen, die ich überhaupt noch nie gesehen hatte. Freunde, Nachbarn von zum Beispiel damals Eva Nagel und auch sonstigen, ach ja, da ist was, komm mal mit. Und so hat sich dieser Kreis so bunt zusammengesetzt, dass wir waren immer als Adventisten vielleicht gerade so die Hälfte oder etwas in der Mehrheit, aber darauf kam es gar nicht an. Da hinten ist jemand, die auch dazu gestoßen war, unsere Sophia. Wir hatten Fragen und wir hatten uns immer ein Thema
vorgenommen. Okay, danke schön. Weitere Frage. Du hast gerade gesagt, du musstest nicht hingeprügelt werden. Du bist gerne dort gewesen. Ja. Weshalb denn eigentlich?
Weil wir miteinander einen solchen Austausch hatten, Gedanken hatten, auch über Glauben, Anstöße, die ich vorher noch nicht hatte, weil hier plötzlich von Menschen Fragen kamen, ja, die man vielleicht geahnt hat, aber die man nicht richtig gestellt hat. Und hier war eine Diskussionsgruppe, wo man über alles sprechen konnte, auch mal mit völlig neuen Gesichtspunkten.
Okay, danke schön. Liege ich jetzt richtig, dass dieser Kreis nicht mehr existiert? Du hattest vorhin sowas angedeutet.
Er ist im Moment unterbrochen, aufgrund der Erkrankung von Stiers. Ich wollte ihn gerne fortsetzen, dann schon gleich. Aber ich hatte selbst auch die Kraft nicht dazu. Denn dieser Kreis ist nicht einfach ein Zusammensetzen. Und dann reden wir mal, sondern das muss vorbereitet sein. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung und mir ging es dann nicht sehr gut. Und wir haben aber ein Drängen von etlichen aus diesem Kreis, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, sondern Gäste, die sagen, fangt doch endlich wieder an. Und so werden wir es auch machen im Frühjahr bei uns zu Hause.
Das heißt, im Augenblick ist eine Ruhepause.
Ja.
Vermisst du jetzt diese Gemeinschaft in dieser Zeit?
Oder? Ja, weil das Menschen sind, auch mit denen wir dort zusammen sind, wo es wirklich Freude macht, auch mal völlig anders über etwas nachzudenken. Wir haben vieles abgehakt schon, immer weiß ich, glaube ich und so weiter. Aber das mal völlig neu zu erfahren, ist schon etwas Besonderes.
Dankeschön. Eine letzte Frage. Eigentlich ist es eine Bitte, Reinhard. Wenn du jetzt an euren Hauskreis denkst, gibt es eine Empfehlung, die du jetzt spontan hier uns so geben würdest? Du wolltest ja spontan sein.
Ja. Kreise sind gut, wo man sich regelmäßig trifft. Sie dürfen für die Gastgeber keine Belastung sein. Das heißt also, wenn ich einen Kreis, einen Freundeskreis bitten möchte, wo es immer großes Essen gibt, ist es schon für den Gastgeber, und meist sind es aus diesem Kreis nicht immer alle, die auch einladen können, schon eine Belastung. Wir haben uns nur mit Selters frisch gemacht, begnügt. An ganz besonderen Tagen gab es mal irgendeine kleine Süßigkeit. Aber es war die Ausnahme. Okay. Für uns war das Gespräch am wichtigsten. Und ich denke, das erklärt auch, warum dieser Kreis bisher fast 17 Jahre gehalten hat.
Also du wolltest jetzt nicht in dem Sinne Ratschläge geben, du wolltest eigentlich sagen, ist ganz wichtig, dass man sich in solchem Kreis, also es ist eine Erfahrung, die du nicht vermissen möchtest.
Nein, und ich muss sagen, es war ein Bibelhauskreis. Das ist ein solcher Freundeskreis geworden, mit dieser unterschiedlichsten Zusammensetzung. Das möchte ich nicht vermissen.
Ich habe gehört, dass ihr sogar verreist seid.
Wir sind etliche Male verreist, ja. Wir sind nach Berlin. Wir haben gesprochen über Daniel und über alles. Ja, wo muss man dann hin? Nach Berlin zum Pergamonmuseum.
Oh, ja.
Und dann kann man mal sehen, alles das, worüber wir gesprochen haben, das ist da. Ja. Wir sind regelmäßig an die Ostsee gefahren, um auch mal einen Tag anders zu verleben. Oder wir sind regelmäßig nachher zu Magda Hübner gefahren, die ja dann nach Howach zog. Ja, ja. Und haben dort aber nicht nur zusammengesessen, sondern wir haben unseren Hauskreis dort gemacht.
Okay, Reinhard, ich danke dir ganz herzlich. Macht weiter. Ich habe noch jemanden hier, wenn meine Informationen richtig stimmen, zum jüngsten existierenden Hauskreis gehört. Danke, Sarah. Ich habe noch gar kein Wort gesagt gehabt, aber komm ruhig. Danke, dass hier das Teil ist für dich. Ja. Also, das stimmt, ja. Seit wann trefft ihr euch eigentlich in diesem Hauskreis?
Also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, 6-mal haben wir uns schon getroffen. Einmal in der Woche, also das macht dann 6 Wochen. Seit 6 Wochen besteht der Hauskreis.
Okay. Also seit 1,5 Monaten. Noch vor Weihnachten angefangen oder danach?
Ich glaube vor Weihnachten.
Ja. Was macht ihr da so miteinander?
Wir singen.
Guck, wirst du jetzt beobachtet, ob du das alles richtig sagst?
Nein, die haben mich heute alle im Stich gelassen. Nur Christine ist da und die ist halt auch erst das 2. Mal da. Aber sie ist heute mit ihren Eltern aus Berlin da, verstärkt.
Okay.
Naja.
Nur wissen wir's.
Ja.
Okay, was macht ihr dort also?
Wir singen, wir haben Christoph, der spielt ganz toll Gitarre. Dann tauschen wir uns über ein Thema aus. Das, wie Reinhard das eben schon erzählt hat, so ähnlich ist das auch bei uns, ganz viele Fragen, ganz viele Themen. Wir haben schon so viel angerissen, wir haben schon eine Liste erstellt, was wir alles mal an Themen bearbeiten wollen.
Oh.
Und ja, dann tauschen wir auch Fürbittezettel auf, also jeder einen Zettel von einem anderen mit Gebetsanliegen in die Woche nimmt und an ihn denkt und wir beten zusammen. Genau.
Okay, danke schön. Nun, Sarah, du hast gesagt, ihr trefft euch jede Woche einmal, ich meine Dienstagabend. Nun bist du ja Studentin, warum tust du dir das an, jede Woche einen ganzen Abend dafür zu opfern?
Ja, also das ist einfach, ich kann nicht anders. Das ist einfach so schön, die Zeit muss ich aufbringen dafür. Es macht so viel Spaß, die Leute kennenzulernen und auch, dass wir uns so austauschen, füreinander beten und so viel, ja, auch wenn wir uns eben über so Glaubensthemen austauschen, das bereichert unglaublich. Also,
okay. Ja. Ist es schon mal passiert, dass du nicht zu so einem Abend mitkommen konntest?
Bisher glaube ich noch nicht, aber diese Woche wird es passieren und ich bin schon ganz traurig.
Du bist schon ganz traurig?
Ja, das wird mir fehlen.
Dann spare ich mir ja diese Frage, wie es dir dabei gehen wird. Gibt es eine Empfehlung, so wie der Reinhard, gibt es eine Empfehlung, die du jetzt uns hier so geben würdest, wenn du so an deinen jungen Hauskreis denkst?
Geht in Hauskreise. Das ist toll. Also man lernt sich näher kennen, man bekommt tolle Anregungen, Unterstützung. Es ist Fantastisch, ja. Und eine Last für den Gastgeber sollte es auch nicht sein, wie Rainer das auch gesagt hat. Das ist bei uns auch nicht so. Also wir haben zwar immer Kekse und so, aber das bringt auch mal immer jemand anders mit. Oder wir sind auch immer bei jemand anders. Also haben wir zumindest vor.
Dankeschön, ja. Sarah. Also das war jetzt nicht abgesprochen, was du da als Empfehlung gegeben hast. Aber ich denke, das war wichtig. Ich möchte mit euch nämlich heute genau über dieses biblische Projekt nachdenken. Und dazu möchte ich mit euch die Bibel aufschlagen in Apostelgeschichte 2 und lese dort von Vers 42 an. Apostelgeschichte 2 von Vers 42 an. Und dort steht: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Haus in den Häusern, nahmen die Speise mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich möchte mit euch diesen Abschnitt ein klein wenig anschauen und mit euch feststellen, dass hier eine ganze Reihe Dinge genannt werden, die nicht auf eine große Gemeinde zutreffen. Große Gemeinde wohl schon. Aber diese Leute haben sich in ihren Häusern getroffen. Wir sagen heute Hauskreise dazu. Was haben sie da gemacht? Da lesen wir, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Nun hätten diese Leute ja sagen können, also die Apostel sind unter uns. Wir haben sogar Jesus live gehört. Wir wissen alles. Wir brauchen nicht mehr zu studieren. Wir haben die Weisheit, die Wahrheit, die Wahrheit. Sagen ja manchmal Adventisten, dass sie schon so und so lange in der Wahrheit sind. Aber sie taten es nicht. Da steht geschrieben, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie studierten weiter. Und der Apostel Paulus schrieb in einem seiner Briefe etwas von der Wahrheit, von der Weisheit Gottes, die unerschöpflich tief ist. In der Breite, in der Länge, in der Höhe, in der Tiefe. Wie immer ich grabe, in welche Richtung ich schaue, worauf ich mein Augenmerk richte, ich werde immer wieder völlig neue Aspekte entdecken. Ich glaube, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes und damit Gnade, mit Liebe, mit den Dingen, die über Gott genannt werden, die sind genauso umfangreich und so groß, wie wenn wir in unsere Natur schauen. Jeden Tag werden neue Dinge entdeckt. Diese Woche hörte ich, da hat man auf Madagaskar ein Mini-Chamäleon entdeckt. So groß, dass es auf einer Streichholzkuppe Platz hat. Hat man vorher noch nie gewusst, dass es so eine kleine Teile gibt. Das kleinste Reptil auf der Welt. Jeden Tag neue Dinge. Da gibt es Sachen, da forschen die Leute, die Wissenschaftler, Jahrzehnte daran, um Erkenntnisse nicht nur aus der Biologie, sondern auch für unser menschliches Leben daraus gewinnen zu können. Wir forschen nach allen Richtungen. Und manches Mal, wenn wir dann so ein Vierteljahr lang über Gesetz gesprochen haben, dann sagen wir, so, jetzt reicht's langsam, nun können wir wieder mal über Gnade reden, Vierteljahr, oder? Aber das wird von dieser Gemeinde nicht gesagt. Sie blieben dran. Sogar der Apostel Paulus, der die Hälfte etwa des Neuen Testaments geschrieben hat, der Apostel Paulus, der ist dran geblieben. In einem Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt er, ich sage das jetzt mal so, wie ich das schreiben würde. Mein lieber Timotheus, du weißt, ich bin hier im Knast. Es ist sowas von jämmerlich kalt. Bring bitte, wenn du mich besuchst, meinen Mantel mit. Und dann vergiss bitte nicht, meine Bücher und die Notizzettel. Also da steht Pergamente. Das heißt, der Apostel Paulus, der hätte ja sagen können, so, nun bin ich im Gefängnis, nun geht es langsam dem Lebensende entgegen, brauche ich nicht mehr. Der Apostel Paulus, der so viel geschrieben hat, der hätte sagen können, ich schreibe, ihr studiert. Es ist ja eine Menge, was er geschrieben hat. Und über einiges, was er da so geschrieben hat, hat der Petrus gesagt, das sind Dinge, die er aufgeschrieben hat, die sind schwer zu verstehen. Hätte er ja sagen können, aber auch er ist ständig beim Studieren geblieben. Und ich frage euch, wo kann man am besten studieren? Hier bei uns im Bibelgespräch? Eigentlich nicht. Da tauschen wir uns aus über das, was wir unter der Woche studiert haben. Oder auch nicht. Manche Leute können sich trotzdem gut austauschen. Ist es die Predigt, wo man studieren kann? In der Predigt hört ihr eigentlich nur Sachen von einem, der zu einem Thema studiert hat, oder? Studieren wäre, wenn ihr euch dann hinsetzt zu Hause und sagt, jetzt will ich mal gucken, was der uns da erzählt hat. Ob das auch wirklich stimmt. Sie blieben also beim Studium. Ich habe bloß 9 Punkte. Den ersten habe ich jetzt schon fertig. Dann steht geschrieben, dass sie in der Gemeinschaft blieben. Gemeinschaft. Früher haben wir uns ja Gemeinschaft genannt. Jetzt sind wir eine Freikirche. Was nicht heißt, dass wir keine Gemeinschaft mehr haben. Ich denke, eins der bedeutendsten Ereignisse des Alpinismus war, als 1953 am 29. Mai der höchste Berg unserer Welt, der auch als der dritte Pol bezeichnet wird, der Mount Everest, bestiegen wurde. 2 Leute, die in die Geschichte eingegangen sind, ein Neuseeländer, Edmund Hillary, und ein Nepalese, Tenzing Norgay, die das geschafft haben. An einem Seil zusammengebunden erreichten sie den höchsten Berg. Und als sie dann zu einer Pressekonferenz in Kathmandu gewesen sind und sie gefragt wurden, wurden sie von den Leuten gefragt, ja, wer war jetzt der Erste? Würde euch auch interessieren, ja? Wer war der Erste? Ein Nepalese? Ein Neuseeländer? Vor dem Hintergrund eines Bergsteigers stellt sich diese Frage überhaupt gar nicht. Mal ist der eine vorne und spurt den Weg durch den tiefen Schnee, und der hinter ihm läuft in dem vorgegangenen Weg, mal der andere. Mal ist der eine vorne und muss mit seinem Eispickel Stufen in das Eis hineinhauen, und wenn der K.O. ist, macht's der andere. Mal klettert der eine vorne und muss mit Haken den Weg sichern, und der andere steht dann dumm rum und guckt zu, oder? Nee, der andere sichert den. Denn wenn der nicht aufpasst und der andere abrutscht, geht's für beide bergab. Die sind ein Team. Und als sie gefragt wurden, wer war nun zuerst oben, da war ihre Antwort immer gewesen, wir waren beide fast zur gleichen Zeit oben. Ich denke, das ist ein gutes Bild für Gläubige. Ich sage bewusst Gläubige, weil ich mich frage, ist das auch ein Bild für Gemeinde? Ich bin in Sorge, dass manch einer, der hier zum Gottesdienst alleine kommt, auch alleine wieder geht. Manches Mal sind Leute, die haben einen Bekannten oder einen Freund in der Gemeinde, und wenn der mal nicht da ist, ja, was macht man dann? Dann geht man halt wieder. Aber es gibt, und das haben wir in der Apostelgeschichte gelesen, es gibt eine Möglichkeit, wo man Gemeinschaft viel intensiver erleben kann. Und das sind diese kleinen Kreise, wo der eine merkt, wenn der andere mal nicht da ist. Und wo sie sagen, das ist mir so wichtig, das möchte ich gar nicht vermissen. Und danke, Sarah, dass du so spontan, so offen geredet hast, auch Reinhard, ja, danke. Ich habe euch also nicht vorgeschrieben, was ihr zu antworten habt. Sie erlebten Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist eben in diesen kleinen Gruppen gewährleistet. Dann steht geschrieben über diese Leute, sie brachen das Brot und aßen miteinander. Das sind zwei Hinweise, einmal auf Abendmahl, aber auch einmal auf gemeinsame Speisen, gemeinsames Essen. Nun haben wir ja manchmal auch hier gemeinsames Essen, Potluck. Ich möchte sagen, jeden Sabbat Bistro unten. Weshalb geht ihr zum Bistro? Mal was essen und trinken, um zu sagen, so, damit ich wenigstens meine Kollekte wieder raus habe? Ich denke, das wird keiner so richtig sagen. Oder ordentlich zulangen, damit ich kein Mittagessen mehr kochen muss? Vielleicht auch nicht so. Aber wie schön ist das, wenn man zusammensteht und wenn mal eine Pause entsteht, schiebt man sich halt was hinter. Und dann fällt einem auch schon wieder was ein. Obwohl, ich habe manchmal den Eindruck, es entstehen überhaupt keine Pausen, es wird ständig geredet. Aber das schafft Gemeinschaft. Und dann wird gesagt, sie haben miteinander das Brot gebrochen. Wenn wir uns den Text genau anschauen, hat man den Eindruck, dass sie fast täglich miteinander Abendmahl gehabt haben. Und nun ist es ja so eine Sache, Abendmahl. Das bedeutet, eine Menschengruppierung, von der wir lesen, dass die sich jeden Tag getroffen haben, da entstehen ja auch mal Spannungen, da entstehen Streitigkeiten, da entstehen Meinungsverschiedenheiten. Da sitzen an einem Tisch ein Zahnarzt, ein Mathematiker und ein Gärtner und die reden darüber, wie man eine Wurzel zieht. Was kommt dabei raus? Also ich meine, das ist ein einfaches Beispiel. Wir haben es meistens, wenn wir miteinander Meinungsverschiedenheiten mit viel wichtigeren Dingen zu tun. Aber diese Dinge haben sie miteinander ausgeräumt, weil sie gesagt haben, uns ist die Gemeinschaft mit Jesus, uns ist die Gemeinschaft miteinander so wichtig, dass wir miteinander ins Reine kommen wollen. Sie aßen also, sie hatten miteinander Gemeinschaft. Jetzt muss ich doch mal gucken, was wir da noch für Merkmale haben. Es geschahen, sie beteten, haben wir ja auch miteinander gehört. Ihr Lieben, natürlich kann man hier in der Gemeinde beten oder mitbeten, wenn jemand ein Gebet spricht. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn man in einem Kreis ist und dort sagen kann, was einem wichtig ist. Ihr habt von dem einen Kreis vorhin gehört, sie teilen Zettel aus, wo sie ihre Gebetsanliegen draufschreiben. Und das verteilen sie dann untereinander, dass der eine für den anderen beten kann. Ihr wisst von dem Gebetskreis, der hier in der Gemeinde Barmbek schon seit vielen Jahren existiert, die sich immer mittwochs um 18 Uhr treffen und sie erleben miteinander im Austausch, aber auch im Gebet, dass Gott etwas tut. Sie blieben im Gebet. Vielleicht habt ihr schon mal diesen Spruch gehört. Das Gebet ist der Schlüssel in der Hand des Gläubigen, um die Schatzkammer Gottes zu öffnen. Vielleicht sollten wir auch daran denken, wenn wir an unseren Fahrstuhl denken. Dann steht geschrieben, es geschahen Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder. Naja, manchmal denken wir an außergewöhnliche Dinge, so so die Erde bleibt stehen plötzlich oder sowas. Naja, vielleicht doch nicht ganz so außergewöhnliche Sachen. Aber ihr Lieben, ich denke, manches Mal haben wir viel zu große Erwartungen an Dinge, die passieren müssten. Wenn ich vorhin vom Gebetskreis gesprochen habe, da sind Leute, die haben erlebt, dass Gott Wunder tut. Manches Mal muss man ein wenig geduldiger warten. Manches Mal reagiert Gott sofort. Und ich sehe es schon als ein Wunder an, wenn ein Mann von den Ärzten aufgegeben wird und sie sagen, der stirbt. Und die Ehefrau ruft mich, um alle Sachen, was die Beerdigung betrifft, zu klären. Und dieser Mann ist heute gesund, zwar nicht hundertprozentig, aber er kann gehen, er kann reden. Das ist ein Wunder. Hier in Barmbek passiert. Und ich glaube, ein noch größeres Wunder ist, wenn es passiert, dass Menschen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun hatten, plötzlich anfangen, nach ihm zu fragen, sich für ihn zu interessieren und sagen, zu dem möchte ich auch gehören. Das sind große Wunder. Zeichen und Wunder geschahen also. Sie waren jeden Tag beieinander. Naja, gut. Wenn man in einem Haus wohnt, mag das vielleicht gehen, dass man sich morgens, bevor man aus dem Haus geht, zusammensetzt oder wenn man abends zusammengekommen ist, nochmal zusammensetzt, aber wenn man so weit auseinander wohnt wie wir. Aber ihr habt vorhin von den beiden, die ich gefragt habe, gehört, wie wichtig ihnen diese gemeinsame Zeit in der Woche ist, in diesem kleinen Kreis Austausch zu haben, zu studieren und mit Gott zu reden über die Dinge, die uns bewegen. Dann lesen wir, sie nahmen die Speise mit Frohlocken und lauterem Herzen. Das heißt, diese Gemeinde, die hat sich gefreut. Die konnten miteinander lachen. Können wir ja auch. Also es ist ja nicht immer, wenn ich hier vorne stehe und euch hier so anschaue, dass ihr mich mit einem todernsten Gesicht anschaut. Na okay, todernst nicht, aber vielleicht feierlich ernst. Aber diese Gemeinde konnte miteinander Freude haben. Sie konnten lachen, sie wussten, was es bedeutet, gute Nachricht zu haben, begnadigt zu sein und nicht schwarz zu sehen. Es gibt ja Leute, die sind passionierte Schwarzseher. Ein Mann ging jeden Tag auf den Bahnhof und kam genauso, dass er da stand, wenn der ICE durch den Bahnhof raste. Nicht auf einem Bahnsteig direkt, sondern an einem Gleis, was frei stand, raste durch. Danach kam eine Kurve und der ICE verschwand in einem Tunnel. Und wenn der ICE weg war, ging er wieder nach Hause. Und jeden Tag kam er wieder zum Bahnhof und wartete, bis der ICE durchraste und dann ging er wieder. Ohne, konnte er ja nicht einsteigen. Eines Tages fiel das einem dieser Bahnhofsbeamten auf, dass da einer kommt und wenn der ICE vorbei ist, dann geht er wieder. Und da sprach er den an und sagten sie, Herr, entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche, können Sie mir sagen, weshalb Sie jeden, ich sehe Sie jeden Tag hierher kommen, immer wenn der ICE durchrast und dann gehen Sie wieder nach Hause. Und da sagt der Mann, ich möchte gerne dabei sein, wenn es passiert. Na, ihr lacht schon. Ihr ahnt, was er meint. Der Mann vom Bahnhof, der wusste das nicht so richtig. Und er sagte, können Sie mir das mal genauer sagen, wenn was passiert? Und er sagte, so wie ich die Sache einschätze, wird dieser ICE mit dieser hohen Geschwindigkeit irgendwann mal den Eingang zum Tunnel verpassen. und dann will ich dabei sein. Ja, es gibt passionierte Schwarzseher. Aber das muss in der Gemeinde nicht sein. Da steht geschrieben, sie waren beieinander mit Freude und lauterem Herzen. Was heißt denn lauteres Herz? Ehrlich, offen. Ich muss in die Gemeinde hineingehen können und wissen, die Leute, die mir da begegnen, sind mir gegenüber ehrlich und offen. Aber im Ernst mal, wenn wir hier so zusammen sind, so um die 120 Leute, zu wem ist man dann so richtig ehrlich? So gut kennen wir uns doch auch noch nicht, oder? Ich würde mich doch nicht hinstellen und sagen, du, ich muss dir heute mal was ganz Wichtiges erzählen. Ich habe diese Woche bei uns das Bad renoviert und da musste ich einen neuen Stromkabel legen. Und da sind ein ganz paar Kabel, die da durch den Versorgungsschacht hindurchgehen. Und ich habe irgendeins genommen und habe das angeklemmt. Und auch da waren eine ganze Reihe Steckdosen. Ich habe das miteinander verklemmt. Und als ich dann schalte, es hat funktioniert. Ich habe genau die richtigen Kabel. Wem erzählt man sowas? Erzählt Pastor nicht in Gottesdienst. Kann man nicht sagen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Aber in so einem kleinen Kreis. Nur habe ich mir ja das herausgenommen, sowas zu erzählen. Aber man könnte auch sagen, wenn ich gefragt werde, wie geht's dir denn, dass man sagt, weißt du, ich muss dir sagen, ich fühl mich heute so richtig am Boden zerstört. Wenn ich mir das überlege, ist eigentlich bescheuert. Aber mir war eine Rosine runtergefallen, die habe ich ins Wohnzimmer getragen, auf den Teppich gelatscht. Und meine Frau und ich, wir haben uns sowas von gestritten wegen dieser Kleinigkeit. Erzählt man sowas im Gottesdienst? Nee, nicht wahr? Sowas erzählt man nicht. Aber in so einem Kreis, wo das Vertrauen zueinander da ist, wo man sagen kann, kannst du für mich beten, bei mir liegt das und das an. Ich habe mich darüber gefreut und ich bin darüber traurig. Und dann steht, jetzt muss ich doch noch gucken, da war noch irgendwas. Ja, sie hatten Ansehen beim ganzen Volk. Ansehen beim, verträgt sich das? Christen müssen doch verfolgt werden, oder? Steht doch so in der Bibel. Aber ist euch das schon mal passiert, dass jemand zu dir gesagt hat, ich beneide dich um deinen Glauben? Oder dass jemand zu dir sagt, scheinbar hast du überhaupt keine Probleme. Ich sehe dich immer nur lachen. Es gibt keinen, der keine hat, denke ich mal. Aber es gibt einen, der mittragen kann. Hast du schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich beneide dich, du bist nie allein, du hast eine richtig große Gemeinde. Irgendwie ist da jeder für dich mal da. Oder wenn ich dann am Ausgang der Türe stehe und die Leute verabschiede und mir dann jemand sagt, nicht jemand aus unserer Gemeinde, die Gemeinschaft bei euch hat mir richtig gut getan. Was ist das? Das ist guter Ruf. Und noch viel schöner wäre das, wenn das die Leute in unseren kleinen Gruppen merken. Die größte Gemeinde auf unserer Welt, in Südkorea, lebt von diesen Hauskreisen. Und dann steht geschrieben, der Herr tat hinzu täglich Leute, die gerettet wurden. Da steht nichts davon, die Apostel mühten sich ab, die Gemeinde arbeitete heftig, der Prediger kümmerte sich, sondern da steht, der Herr tat hinzu jeden Tag Leute, die gerettet wurden. Und das ist das Geheimnis dieser kleinen Kreise, wo Leute diese Schwellenangst, die sie haben, bevor sie in eine Kirche hineingehen, dass sie diese Schwellenangst eben nicht haben, dass sie in einem solchen Kreis sich wohlfühlen und dann eines Tages sagen, also ich möchte mal die Gemeinde kennenlernen, wo du dazu gehörst. Weshalb rede ich mit euch darüber? Unsere Gemeinde ist einfach zu groß, dass die Gemeinde so, wie sie ist, weiter existiert. Also sie wird existieren, lange, lange Zeit, bis Jesus wiederkommt, glaube ich. Aber das Konzept, was Gott uns hier gezeigt hat in der Bibel, dieses Konzept von den kleinen Kreisen, ist ein Konzept, wodurch unsere Gemeinde eine andere Form bekommen kann, ein anderes Format. Eine Gemeinde, die unter dem Teppich wächst, die in der Dunkelheit sieht, die unter Wasser atmet, in der Wüste blüht und im Chaos sich vervielfältigt. Das ist mein Traum. Wir haben damit Anfänge gemacht, aber wir können nicht weiter stehen bleiben. Und ich möchte euch einladen, dass ihr studiert und guckt, hat uns unser Prediger manipulieren wollen oder steht es wirklich so in der Bibel? Bei diesem Studium wünsche ich euch viel Freude und Gottes Segen. Amen.